Ich finde das alles überbewertet. Es ist überbewertet, überbewertet, überbewertet. Und wenn wir nicht dahin kommen, den Fußball wieder auf seine Basis zu setzen, dann werden wir nochmal ganz alt ausschauen. Ich sag dir.
Welchen Fußball denn? Was haben wir eigentlich als Thema?
Der Ball ist rund.
90 Euro gesehen, hat Pauli verkratzt.
Gottier Rosenfeld gestern getroffen.
Nein, das ist jetzt noch und?
Ich habe ja tatsächlich das offen gelassen, was er so, ne, seine Situation und dann sagt er, ja, dann bin ich so Umbruch und so, ja, bei mir ist auch so, ich gucke mir jetzt halt auch um, mit 60 guckst du dann halt auch um, was du jetzt so machst, ob ich jetzt noch irgendwie, mir macht das Arbeiten unwahrscheinlich viel Spaß und alles super, sagt er, aber ob dann sowas wie Altersteilzeit kommt mit irgendwie 80% des Gehalts und dann noch 2 Jahre arbeiten, so in die Richtung halt. Und dann merkte ich dann doch schon, dass er da so ein bisschen Wehmut natürlich irgendwie hatte. Und naja, am Ende glaube ich nicht, dass er so viel bei der ganzen Geschichte zu sagen hat.
Nee, er wurde, zumindest ist das, was ich mitbekommen habe, oder zwischen den Zeilen herausgelesen, wurde er rationalisiert. Ne?
Rationalisiert.
Ja, das ist natürlich irgendwie kein schöner Zustand, also... Ich glaube, es wird ihm natürlich was fehlen, wenn er jetzt irgendwie mit 60 abhängt und nichts mehr macht. Ne?
Aber dann haben wir doch ein Thema. Also Umbruch, Medien, Umbruch, Medien, Medienhub, FC St. Pauli, Vereine machen alles selber.
Ja, ja, und Butche wird wegrationalisiert.
Ja, aber nicht, weil er keine gute Arbeit macht. Also als St. Paulianer kann man sich natürlich mit dem, was er inhaltlich macht, immer mal gerne kritisch auseinandersetzen. Aber das heißt ja nicht, dass er keinen Platz in der Medienlandschaft hätte, sondern es bedeutet, dass du mit dem Konzept Boulevardzeitung nicht genug Geld verdienst, um dir solche Leute wie Butche Rosenfeld auf Dauer leisten zu können.
Ja, also ist er dann alleine, er macht den Job, das sind zwei, die St. Pauli beschreiben, oder?
Ja, also ich kenne Stefan Krause noch, der sowohl HSV als St. Pauli macht. Von dem kommt, wenn ich jetzt mich richtig erinnere, diese wundervolle Bildunterschrift von Cheng Shahin, als Cheng Shahin ein Tor schießt und sozusagen das St. Pauli-Wappen so raushält. Hat er denn da drunter die Bildunterschrift, lautet die Raute im Herzen. was natürlich nur jemandem passieren kann, der sozusagen permanent Stereo fährt.
Tja, das ist dann tatsächlich so. Naja, aber es ist ja Printmedien.
Print ist tot.
Ja,
geht hat wer nicht. Gesagt?
Was hörst du da alles?
Nicht Dr. Peter Wenkman, sondern wie heißt der andere? Egon.
Ja,
also Print ist tot. Das war wann? 1982? 84?
Ja.
Welcher Film, Markus?
Print ist tot. Keine Ahnung.
Ghostbusters.
Ghostbusters.
Erster Teil.
Den durfte ich damals nie sehen.
War zu brutal?
War zu brutal. Das war mir zu... Beziehungsweise ich habe Angst gehabt. Das ist ja wie bei den Spielen vom FC St. Pauli. Da hat man ja auch immer Angst, dass es dann nach hinten losgeht. Wie jetzt das Spiel am Sonntag.
Das kommende,
wo wir gerade festgestellt haben, dass wir eigentlich gegen Regensburg, spielen die eigentlich in der zweiten Liga, doch locker gewinnen müssen. Und du hast ja gemeint, dem ist ja nicht so, ne?
Nee, definitiv. Das habe ich ja gegen Auer auch gesagt und gegen vermeintlich leichte Gegner. Deswegen glaube ich, dass das da auch mindestens genauso schwer wird. Also es wird keine leichte Geschichte.
Aber wir haben wieder bespielte zwei Stürmer, ne?
Nee, glaube ich nicht.
Nee?
Glaube ich nicht.
Noch beide.
Meinst du den Afrikasturm?
Ja.
Machen wir den Afrikasturm? Den Weltmeister Afrikasturm?
Den Nordmeister.
Also beide bei den Weltmeisterschaften dabei aus Afrika. Tunesien und Marokko.
Ja, cool.
Den Afrikasturm. Und ich glaube aber, dass nur einer spielt. Ich glaube,
welche Printzeitung hat das denn getitelt?
Der Kicker.
Der Kicker hat Afrikasturm getitelt.
Ja, haben es so tituliert.
Das ist historisch gesehen, hat Hamburg ja auch da seine Afrika-Vergangenheit.
Die ist aber weniger in Nordafrika wahrscheinlich.
Doch, natürlich. Letto-Vorbeck-Kaserne. Hype des deutschen Afrika-Chors.
Ist das so?
Ja, die sind hier eingeschifft worden.
Ich weiß nur, dass
ich es lange ist
her mit Jan Kocian und mit Ivo Knoflicek mit der WM, als sie 1-0 gegen Deutschland verloren haben im Halbfinale, glaube ich. Mhm. War das vor 20 oder 25 Jahren, 26 Jahren? Als das noch St. Paulianer waren, die eine Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft aufgespielt haben. Das kann jetzt nächstes Jahr auch passieren.
Waren das die Letzten? Waren ja wahrscheinlich die Letzten, ne?
Also eine Weltmeisterschaft, wir sind halt auch immer nur...
Ich möchte nur noch mal an meinen Freund, nicht Marcio Amoroso, sondern Panama. Wir hatten ihn letztes Mal, aber ich habe ihn ja auch schon gewürdigt, ne?
Panama Jack?
Hm? Nee, nicht Panama Papers hier, unser genialer Sechser. Ich werde mich wieder später mit melden, aber der ist auch bei der WM jetzt dabei.
Ah, okay.
Vielleicht Waldemar Sobota, vielleicht auch nochmal ein Polen-Thema.
War er, ja, ich glaube, der ist raus.
Ist raus?
Ja, das ist vielleicht zu alt. Oder?
Wer weiß.
Keine Ahnung. Aber wir haben ja sozusagen uns vorgenommen, immer ein Thema zu nehmen, was wir an dem FC St. Pauli spiegeln, weil wir ja schon, jetzt ist die dritte Folge übrigens, nach der Nullnummer und der richtig ersten Folge haben wir jetzt Folge 2, also Episode 2 der ersten Season sozusagen von 19.10 Uhr Podcast aus St. Pauli. Heute im Übrigen aus den Heißhacke-Studios im Schanzenviertel, wo Welthits entstehen. Und vielleicht entsteht hier ja auch der Welthit 1910 Podcast. Aber was ich sagen wollte ist, wir haben ja schon letztes Mal festgestellt, dass beim FC St. Pauli gar nicht so richtig viel los ist. Man kann immer viel diskutieren, aber irgendwie ist das auch schnell erzählt. Und dann haben wir uns gedacht, wir nehmen ein Thema, an dem wir sozusagen den FC St. Pauli immer spiegeln. Markus' erster Vorschlag, den fand ich total toll, der hieß John Rambo. Aber da sind wir alle nicht vorbereitet genug. Kaum jemand kann sich an den Film erinnern. Aber lustigerweise habt ihr eben das Thema vorgegeben, ohne es genau zu wissen. Und ich würde vorschlagen, dass wir heute und den FC St. Pauli am Stichwort Ghostbusters spiegeln. Was, wie ich finde, ganz gut passt. Weil vor einem Jahr um diese Zeit, kurz vor der JHV, wäre das Spiel gegen Jahn Regensburg ein Kellerduell gewesen, beziehungsweise wir im Keller und die schon auf dem Weg raus. Das ist aber dieses Jahr anders. Also dieses Jahr können wir ganz entspannt sozusagen uns gruseln vor dem Underdog, der ins Mittelalter kommt.
Ja, Ghostbusters, ich dachte gerade so an die Szene, wählt eine Form, wo dann der Marshmallow-Man kam. Welcher HSV-Spieler käme, wenn wir, oder welche Form wir wählen würden, die uns besonders gruseln lassen würde.
Oh ja,
Moment. Das müsste ja eigentlich traditionell der andere Stadtteilverein in irgendeiner Form vielleicht sein.
Ja, vielleicht hier.
Oder der andere Hansa-Verein. Könnte natürlich auch
irgendeine Uwe Form Seelers sein. Schuh als.
Kommt in einer Riesenkogge
vorgefahren. Fuß.
Der Fuß kommt in einer Riesenkogge vorgefahren. Durch die Straßen von Berlin.
Uwe Seelers Fuß vernichtet die Welt. Oh Gott.
Und dann rettet uns
genau, das
Bismarck-Denkmal.
Ja, das geht ja nicht. Oh, nee, das geht nicht. Moment mal, uns muss ja irgendwas retten. Also wir brauchen das Äquivalent zur Freiheitsstatue bei St. Pauli. Mhm. Das wäre ja eigentlich dann auch nur dieses komische Steindenkmal, ne? Aber das ist auch irgendwie blöd. Vielleicht, wenn wir Uwe Seelers Fuß haben, können wir Corny Littmanns Nasenflügel.
Ja, ist der Corny Littmann noch so verzwirrt?
Nein, aber ich glaube, der Einzige, der sich mit Uwe Seelers Fuß anlegen könnte und die Welt retten, wäre, also da fällt mir beim FC St. Pauli ehrlich gesagt niemand ein, außer Corny Littmann.
Das stimmt.
Vor dem, also das wäre auch eine klare Angelegenheit. Uwe Seeler gegen Corny Littmann haben wir gewonnen. Die Welt liegt sozusagen. Also aus Sicht der Hardcore, also der Ultras, wäre dann natürlich die Frage, ob das Gute oder das Böse gewonnen hätte. Aber das ist natürlich eine andere Frage.
Ja, Sache des Standpunktes.
Genau so habe ich mir das vorgestellt. Das wählt die Form des Vernichters.
Gewählt war das, ne?
Genau,
gewählt die Form des Vernichters.
Ja. Also er kommt schon mal nicht als Jan Regensburg.
Nee, das ist ja nicht irgendwie vernichtend genug. Das ist ja.
Nee, also hier in Form eines Ex-Spielers mit seinem Sandhausen war ja auch schon. Also kommt auch nichts.
Muss dann schon was sein, was ein stetiger Schrecken ist und nicht ein punktueller, ein dauerhafter Schrecken.
Also die Mitgliederversammlung.
Das ist ein Schrecken, ja.
Wir machen jetzt mal eine ganz kleine Pause und begrüßen Willis Mitbewohnerin und.
Dieses Jahr haben wir kein Abstiegsgespenst auf jeden Fall zu Hause am Millerntor.
Kann sich denn jemand noch an das letzte Spiel von Jan Regensburg am Millerntor erinnern?
Nee, sag mal.
Das weißt du?
Das ist doch gar nicht so lange her, oder? War nämlich vor kurzem.
Da waren wir auch im Abstiegskampf. Das ist circa 4 bis 5 Jahre her.
Meine ich nämlich auch.
Wir haben es, glaube ich, nachher 4-2 gewonnen. Oder es war eine ziemliche Schlacht. Und da gab es ja dann auch die rote Karte für Daniel Ginczek.
Das war das Spiel, er von vorne da nach hinten...
Ja, und wo nachher noch unser Weltmeister... Nee, Quatsch. Wer ist denn unser Weltpokalsieger-Besieger? Mitglied Herr Rahn kaputt getreten wurde von Ginczek. Weil Rahn damals für Regensburg nochmal gespielt hat.
Ja, so. Richtig. Ja, das war so.
Das war ganz, ganz, das war praktisch das Ende der der eigentlichen Profikarriere von Rahn. Er ging dann schwer verletzt über den Rasen weg und man dachte sich, Mensch, sah irgendwie sehr traurig aus damals. Und da habe ich mir so gedacht, wer wusste eigentlich noch, dass er mal Mitglied dieses legendären Teams gewesen ist?
Doch, das wussten viele. Das war auch Thema.
Ja.
Also weiß ich.
Und da gab es ja vor allen Dingen, wir haben das ja auch nur gewonnen, weil damals dann ja die Kombo Bruns, Ebbers und...
Noch eingewechselt wurde und vorne gestochen hatte.
Ja.
Und dann der eine zum anderen. Und ja, genau, ich kann mich noch gut daran erinnern.
Es war sehr kalt.
Ginczek hat, oder war das gegen Nürnberg? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat er so eine Szene, also so richtig sympathisch war der Mann mir nie, aber diese Szene werde ich nie vergessen. Da hat er vorne den Ball verloren. Und anders als unsere Jungs im Moment, die erstmal so, oh nö, das finde ich gemein, ich hätte gern, ach ja, richtig, ich muss nach hinten, hat er den Ball verloren, hat sich umgedreht und hat Fahrt aufgenommen und ist wie auf Schienen den Mann, der die Außenbahn längs gelaufen hat, hat er gesagt, okay, der Winkel ist besser, ich bin schneller bei dem als er vorne. Und hat den mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit abgeräumt. Ist das die Situation gewesen? Auch mit so einer Blutgrätsche von schräg
hin. Also die rote Karte war schon wirklich so, wo ich dachte so, wow, das ist schon, das war eine rote Karte.
Ja, der Mann war kompromisslos. Und ich glaube, das ist auch das, was mich so ein bisschen an ihm gestört hat, dass der so...
Also in der Saison habe ich, glaube ich, irgendwann mal gesagt, der war ja in einer unglaublich guten Verfassung und Form. Da habe ich gedacht, wenn der irgendwie in ein Team kommt, dann ist es tatsächlich ein Kandidat für die Neun in der Nationalmannschaft, also als Mittelstürmer, als Klassischer. Weil der so jung war und so gut drauf war.
Und so schnell.
Und so schnell und so einen Körper sozusagen auch in allen Varianten und so komplett. Also sehr, ja, sehr.
So ein Timo Werner Backup.
Ja, aber natürlich dann auch noch mit so einem richtigen, der dann halt auch seinen Körper überall gegenhalten kann, sozusagen.
Ja, das war noch mit die ersten Spiele auf der Neun gegengeraden.
Mhm.
Ja, lange ist es her. Aber wie gesagt, das war damals dann ja ein ganz wichtiger Sieg im Abstiegskampf. Und
jetzt Sonntag wird es das 100. Spiel von Bernd Nierich.
Das 100. Spiel. Ich muss gerade sagen,
unser Kapitän.
Mir kommt noch ein Gespenst ein wiederkehrendes Gespenst dann in den Kopf, wenn ich dann an das Regensburg-Spiel denke. Da gab es ja, glaube ich, dann kurz zuvor dann das Spiel gegen den 1. FC Köln. Mit wem als Trainer? Dem immer wiederkehrenden Gespenst von St. Pauli.
Holger Stanislawski. Oh ja, das stimmt. Das ist so ein Gespenst, wie diese Frau, die sie ganz am Anfang haben, unten in der Bücherei. Die eigentlich ganz niedlich aussieht. Ne, wo du denkst, ach, die ist ja putzig. Und die immer so, pssst, und sortiert irgendwas und sagt so, pssst. Ich erkläre die Szene, weil Markus hat den Film nämlich nicht gesehen. Und
das ist jetzt nicht mein Telefon.
Ah, also es gibt Leute, die haben ihr Telefon nicht auf stumm gestellt. Das gibt meins, Mecker.
Meins ist auch nicht.
Das sind aber die Leute, die wichtig sind, finde ich.
Markus hat mich angerufen, um zu gucken, ob ich auf stumm gestellt habe.
Naja, so ist es egal.
Nochmal zurück. Folgende Szene. Ghostbusters, ganz am Anfang. Sie werden in die Bibliothek gerufen und um die Ecke ist eine Frau am Karteikasten. Übrigens, kleiner Einschub, Karteikäste in Bibliotheken, wer kann sich da noch dran erinnern? Großartig, ne? Ja. Immer unsortiert, man hat immer, also regelmäßig war alles gut geordnet, nur wenn man in die Nähe dessen gekommen ist, was man gesucht hat, kam plötzlich Z. Und das war da, glaube ich, auch so. Und die hat ihr ganzes Geistleben darauf verwendet, das zu sortieren. Und dann kamen die Ghostbusters um die Ecke und haben eine freundliche alte Dame gesehen und haben gesagt, die Erscheinung, die holen wir uns. Und dann ist sie aber, hat sie sich aber ihr wahres Gesicht gezeigt. Deswegen könnte ich mir das gut vorstellen.
Schocktherapie.
Ja, dass die, das wäre auch mein Stanislavski. Also einer, der immer wieder auftaucht.
Und welche Zettel werden da jetzt nun verwaltet?
Ewald-Zettel.
Ewald-Zettel werden verwaltet.
Stimmt,
das ist riesige Ewald-Zettel-Verwaltung. Die wird am Müllerntor verwaltet. Und der Geist von Holger ordnet sie.
Und zwar nach?
Alphabet.
Alphabet, Spielernamen. Ja. Ich habe schon wieder einen Anruf aus Erfurt in Thüringen. Der hat schon mal angerufen. Wohnt Ewald, apropos Ewald, wohnt er in Erfurt? Der wollte mich nämlich noch anrufen.
Das weiß ich nicht.
Ich glaube, Ewald Bienenhonig wohnt nicht in Erfurt.
Na, dann ist er das wohl nicht. Ich habe ihn nämlich, aber das ist ein anderes Thema.
Wollen wir heute nicht drüber, sprechen jetzt über Ewald Bienenhonig?
Über den Honig. Du meinst, wir müssen das ja immer zu Ghostbusters, also die haben ja so, immer so einen Schleim. So.
Der Bienenhonig von Ewald.
Und der Bienen, der photoplasmische Schleim, ist das der? Kann das sein? Oder wie heißt der?
Ja, warte mal, ob ich darauf komme. Sie hat mich voll geschleimt.
Der lebt immer unsere Angriffsbemühungen, dieser Schleim.
Ja, es gibt ja guten Schleim und schlechten Schleim.
Okay.
Der gute Schleim ist rosa und der schlechte Schleim ist ganz so grau.
Aber das, um dein Thema nochmal aufzugreifen, oder was du gerade angesprochen hast, Abstiegsgespenst dieses Jahr nicht am Start, also führt diese Leiter nach oben. Ist das so?
Das ist der gute Schleim.
Führt diese Leiter nach oben? Wohin führt diese Leiter?
Ich glaube nach oben. Ja, das hatten wir ja auch schon letztes Mal ganz kurz angesprochen. Wir sind ja zu dritt, wir können ja knobeln. Führt die Leiter nochmal nach oben? Ne, ich glaube nicht. Wo sind wir jetzt gerade?
6 oder so?
Ja, aber mal im Ernst, ist Fortuna Köln. Entschuldigung, Fortuna Düsseldorf. Jetzt haben wir es ja wieder. Fortuna Köln hat Fortuna Düsseldorf gewonnen in der Woche. Fortuna Düsseldorf verliert gegen einen Drittligisten. Holstein Kiel. So, Union Berlin. Also ich meine, da ist noch was drin. Das sind jetzt nicht drei Übermannschaften, die da oben stehen. Und,
trotzdem.
Ihr müsst haben mal.
Jeder eine Übermannschaft, die oben steht.
Eben,
denkt an meine Prognose, ne? Top 4 am Ende der zu Weihnachten. Noch stehe ich dazu.
Top 3 hast du gesagt.
Du hast ein gutes Gedächtnis.
Immer muss man nicht korrigieren.
Na gut, dann nimm mal Top 3.
Wenn ich wette, weiß ich, worum ich gewettet habe. Mhm. Ich weiß nur nicht mehr, worum wir gewettet haben.
Wir haben
um eine Flasche Bier.
Um eine Flasche.
Bring mir eine Flasche.
Brooklyn East EPA haben wir gewettet.
Das passt doch auch gut zu St. Pauli, oder? Brooklyn IPA.
Ja, doch.
Das ist schon international. Haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dieser externe Besuch, der stattgefunden hat in über Viva Con Agua. Was war das? Der Deckmantel in London neulich mal. Worum ging es da, wo Ewald auch 2 Tage...
Ich glaube, das war so ein Hamburg-Pavillon.
Ja. Ne? Genau, Hamburg-Pavillon. Also das war ja tatsächlich sehr lustig. Ich habe es ja gar nicht geglaubt, dass ich die Straße runtergegangen bin und Hamburger Hummel-Matrose sozusagen als Statue mit 2,50 Meter vor mir stand. Vielleicht auf seinen Ellenbogen sozusagen Hamburg auf beiden Seiten, auf den Unterarmen tätowiert worden. Ich dachte, okay, heißt das jetzt irgendwas? Und dann kam ein paar Meter später die Aufklärung.
Wähle deine Form.
Genau.
Er ist ein Seemann.
Er ist ein Seemann.
Er ist in New York und er will sich amüsieren.
Entschuldigung, war ein Einwurf. Er ist in London ein Seemann und will sich amüsieren. Also Hamburg war in London und war ein Seemann. Ja. Und da war auch Ewald Lien. Mhm. Hat er Honig verkauft?
Nö, also Q&A. Ich war leider tatsächlich nicht direkt dabei. Ich habe nur zeitversetzt gemerkt, dass ich ihn verpasst hatte an dem Tag. Und am nächsten Tag sollte es nochmal stattfinden, da war ich aber nicht mehr da. Ja, es war, glaube ich, ja, so eine Hamburg-Präsentation, um diese so schöne Stadt auch dem Londoner Publikum immer näher zu bringen. In allen Varianten, mit günstigen Flügen und günstigen Unterkünften. EasyJet war, glaube ich, da, hat sich präsentiert, oder ich glaube EasyJet, nee, Germanwings hat sich präsentiert mit einem eigenen Stand. Die Superbude hier, das Hotel.
Was ist das, mein Superbude?
Superbude, genau. Also die ganze Kombi, Germanwings, Flug von London nach Hamburg, Superbude, Knacken,
Viva con Aqua trinken.
Viva con Aqua trinken und FC St. Pauli gucken.
Viva con Aqua Vit vielleicht, ein neuer. So was trinken.
Gibt's den auch jetzt?
Ne, war eine Geschäftsidee, oder?
Viva con Aqua Vit finde ich ziemlich geil. Ja,
finde ich auch gut.
Ist auch gar nicht schwer gemacht, ich habe mich mal erkundigt. Ich wollte einen eigenen Aqua Vit mal machen. Aqua Vit ist ja eigentlich nur Korn mit ein bisschen Gebrösel. Also in der Regel Kümmel und so ein bisschen Anis und mehr nicht.
Kann man ja machen, ne?
Nö. Eigentlich schon. Also einen schönen St. Pauli Aquavit oder Viva con Aquavit, sehr schön. Boah,
gar nicht mal so gut.
Viva con Aquavit.
Also der beste Aquavit, den ich kenne, ist ja O.P. Anderson aus Norwegen. Bio Aquavit. Spitzenmäßiges Gerät. Oder Schweden, weiß ich nicht genau. Ich glaube Schweden. An den kommt keiner ran, noch nicht mal Linie.
Okay. Ja, aber die Aussicht, ich weiß nicht, ob das was wird mit dem dritten Platz, Markus, aber...
Ja, ihr seid einfach, ihr müsst mal Visionen haben, ne? Ihr müsst mal Träume haben.
Ich habe heute geträumt, dass ich in einer Wohnung gelegen habe im Bett und über mir gab es einen Wasserschaden und ich habe stundenlang an die Decke geguckt und gemerkt, dass immer mehr Wasser runtertropft. Bin dann aufgewacht und habe gedacht, okay, war nicht meine Wohnung, war ein Traum.
Oh, das war schön. Ich dachte, du wachst auf und... es tropft von nee, oben.
War alles trocken. Ich weiß nicht, wie so man auf sowas kommt, aber ja, so war das. Ja. Ja, aber sonst, 100. Spiel von Bernd Nerich. Ja, hatte vor, wann war er eigentlich?
Ja, vor Ewald war er eigentlich schon mit Ewald. Ewald hat gesagt, als er kam:
So ein Mann muss spielen.
So ein Mann mit so viel Erfahrung in der zweiten Bundesliga muss im Abstiegskampf spielen. Und da wir ja in den letzten 100 Spielen eine ganze Menge Abstiegskampf hatten, sagen wir mal 50 Spiele mindestens,
ja,
war er dann auch gesetzt.
Ja, das stimmt.
Das einzige Problem ist immer nur, dass wenn den Jungs nichts weiter einfällt, also die beiden, die auch keine Spieleröffnung können, nämlich Lasse Sobich und Chris Avivor, wenn die sagen, mir fällt jetzt auch nichts mehr ein, und das kommt ja relativ oft vor, dann schieben sie den Ball zu dem, der das auch überhaupt nicht kann. Und das ist so ein bisschen, also das ist mein Problem mit dieser
die Krux bei der
Mannschaft im Moment. Also das ist... ein sehr kreatives Mittelfeld ist auch, wenn es einen guten Tag hat, kann es Gegner schwindelig spielen. Wenn es einen nicht so guten Tag hat, kann es Gegner zumindest schwindelig stolpern. Aber der Ball muss da ja erstmal hin. Und das ist eben, ich weiß nicht, irgendwie, aber ich verstehe ja auch nichts von Fußball, vielleicht erklärt mir das mal einer. Der Transport vom defensiven Mittelfeld und aus der Defensive in unsere Offensive. Der ist mir zu schablonig.
Man merkt, dass er tatsächlich bei den, also die Handspiele sind ja unser Problem aktuell, dass Mannschaften, die sich diszipliniert hinten hinstellen und gut verteidigen und gut die Räume eng machen, uns Probleme erzeugen bei uns. Und wenn wir tatsächlich eine gute Auswärtsserie haben, dann ist es natürlich deswegen, weil dieses Umschaltspiel relativ gut funktioniert, also weil halt der Ball schnell dahin kommt, wo er dem Gegner wehtut, also im gegnerischen Netz oder in der Spitze oder wie auch immer. Und wenn das funktioniert, dann ist es natürlich in der Regel basierend darauf, dass sowas nur auswärts funktioniert, weil da ein bisschen gepresst wird und die Räume dann schnell überbrückt werden können durch zwei Pässe und sowas. Und den Gegner sozusagen in bayerischer Manier umspielen und ausspielen von Chancen, wo der Gegner hinten drin steht, das hat uns, glaube ich, noch nie so richtig gut gelegen.
Also ist schon Wahnsinn, ne? Ich meine, wir haben 12 Tore erst geschossen. Der einzige Verein, der weniger geschossen hat, ist Kaiserslautern mit 8 Toren. Und die Kollegen von Bochum auch erst 12 Tore. Also das ist schon wenig, ne? Aber eigentlich fast schon traditionell, ne? So viele Tore haben wir in den letzten Jahren.
Ja, solange das so passt und man hinten wenig kassiert, ist das ja auch okay. Und wenn man 1-0 sieht, das sind immerhin 3 Punkte, da muss man halt nicht zaubern für, aber.
Boah, 15 Gegentore in 13 Spielen ist jetzt ja auch okay, aber auch jetzt nicht herausragend. Also da ist noch Luft nach oben.
Ja, so bleibt es auch. Klar. Aber die Punkte nimmt uns jetzt keiner mehr. Die sind da.
Ja, und wie gesagt, dann hätte die Situation heute hätte man vor einem Jahr gerne mitgetauscht.
Ja, das wäre komfort gewesen.
Nee, hätte ich nicht gerne getauscht, weil dann wären wir jetzt in der Situation von letztem Jahr. Nur wenn du tauschst.
Ach so, ja.
Nee, dann lieber letztes Jahr und dann, nee, das ist alles gut so.
Wir packen jetzt mal die Rückrunde von diesem Jahr drauf und dann geht noch was in 2018.
Naja, wir brauchen ja aber auch mal so eine richtige Scheißserie, ne? Die muss ja noch kommen, die hatten wir ja noch nicht.
Ich bin schon zufrieden, wenn man zu Hause mal Heimsiege einfährt. Und halt vielleicht mal solche Siege, die halt auch ja, souverän aussehen. Also man nicht mal eine gute Halbzeit spielt, sondern mal vielleicht ein letztes Spiel gut spielt und dann mal vielleicht 3-0 gewinnt oder irgend sowas. Das wäre was für meine Seele.
Weiß eigentlich jemand gegen Odense im Freundschaftsspiel wurde ja das Motto ausgegeben, zahl was du willst. Hat da jemand Informationen, was die Leute bereit waren zu zahlen für dieses Spiel?
Gute Idee, gute Frage, weiß ich nicht.
Habe es auch nirgendwo gelesen. Wahrscheinlich wollte niemand was zahlen. Freiwillig für alle.
Ja, ich glaube, das ging auch wieder von Wissen.
Ja, von null bis so viele wolltet. Also es gab keinen Mindestpreis. Konnte es auch umsonst ins Stadion. Oder?
Ja, es waren noch nicht mal 5000 Leute da im Stadion.
Ja.
Das lag aber daran, dass wir eine Konkurrenzveranstaltung hatten.
Das war?
Wir waren bei Tapete.
Ach so, ja, stimmt, genau.
Und das war natürlich eine ganz starke Konkurrenzveranstaltung. Wenn die nicht gewesen wäre, dann wären da bestimmt 10.000 Leute hingekommen.
Bestimmt.
Und die waren aber alle im Knust.
Das Wetter war auch nicht gut. Weiß ich noch.
Oder das Wetter war schlecht. Es war kalter Regen. Und leider waren auch die Bands sehr gut.
Ja.
Tapete Records, ja, auch aus dem Stadtteil. Herzlichen Glückwunsch. 15 Jahre.
15 Jahre, genau.
Gegründet eigentlich in einer Zeit, wo man schon gar keine Labels mehr brauchte. Zumindest dachte, dass man sie nicht mehr braucht. Und das habe ich gelesen, haben die über 400 Einträge in irgendeiner Artist-Datenbank, das heißt also, sie haben 400 konfektionierte Musikstücke, ob das jetzt Alben oder was weiß ich, sind von Künstlern vermarktet. Das ist schon mal eine ganze Menge.
Ja, genau.
Und Bernd Begemann war da.
Schäfer.
Ist Bernd Begemann eigentlich irgendwann mal im Umfeld des FC St. Pauli aufgetaucht? Ich glaube nicht, ne?
Ich glaube nicht, ne?
Doch. Wieso tauchen solche Leute da nicht auf und T.S. Ullmann andauernd?
Doch. Ich weiß nicht, ob das unter den Daten, persönlichen Datenschutz fällt, aber ja.
Ist das?
Die Beziehung zwischen Bernd Begemann und dem Verein.
Ah, okay.
Aber eben nicht beim Fußball.
Mhm, okay. Ich weiß auch gar nicht, ob er jemals, also er ist ja einer, der gerne mal sehr viel auch zwischen den Liedern kommuniziert. Und ich weiß gar nicht, ob da das Thema Fußball so richtig präsent war, ob er da affin ist.
Ich glaube, sein Spektrum ist einfach breiter, als dass es für Fußballfans geeignet ist.
Ja, wahrscheinlich.
Ich glaube, für die Fußballfans, das müsste man so ein bisschen enger machen. Und ich glaube, das ist Bernd nicht. Bernd ist zu...
Eher Cineast, ne?
Ja, Cineast. Und das...
Aber das ist mir aufgefallen. Es war sozusagen, es war im Knust Und es war eben explizit nicht so das, sagen wir mal, Repertoire, was wir so im St. Pauli-Kosmos haben. Und das hat mich erfreut, weil ich hier zum Beispiel diese
Du warst ganz aus dem Häuschen.
Nachwuchskombo Owe, die fand ich ganz besonders famos.
Mit dem friesischen Einschlag.
Ja, die lustigerweise hat mir mein Nachbar Frank hat mir erzählt, dass die gar nicht aus Barenfeld kommen, wie sie das behauptet haben, sondern dass das eine Marketingbehauptung ist, die eigentlich aus der Nähe von Husum oder Nibel oder da irgendwie so die Ecke kommen. Und wenn man den so reden hört, den Frontsänger, dann weiß man das auch, dass das stimmt.
Ja, das stimmt. Das war jetzt nicht so unbedingt in die in St. Pauli-Richtung. Also ich würde jetzt auch nicht behaupten, mir vorstellen zu können, dass Andreas Dora Fußballfan ist in irgendeiner Form.
Nein, ich meine, das ist auch eine ganz wichtige Säule von St. Pauli, die Musik. Und Timo Blunk, Ex-Palais Schaumburg, die Zimmermänner, das ist ja auch eine Säule von Hamburg, wenn ich mal sage. Und dann auch als Werber, Sex gucken und Nutten, Sex, Nutten und Koks. Ne? Wunderschön. Und seine neue Platte wird heißen, hatten wir nicht mal Sex in den 80ern. War wunderbar. Aber da war der, glaube ich, schon weg.
Ja, also ja, den ersten
Teil. Da war der schon weg. Gewesen. Also war sehr schön.
Ja, da haben wir also nicht wahrgenommen, was bei dem Spiel tatsächlich so passiert ist. Also, dass der Sturmtore schießen kann zum Beispiel.
Ja, Elfmeter, ne? Habe ich gesehen.
Der Afrikasturm.
Der Afrikasturm kann Elfmeter schießen. Das ist aber schon mal was. Jetzt müssen wir nur noch Elfmeter rausholen. Das ist mir übrigens auch aufgefallen, dass gegen unsere Stürmer keine Elfmeter geschossen werden. Und ich
gegeben werden, meinst du?
gegeben werden, meine ich. Dass da keine Elfmeter gegeben werden. Ja. Und das, also ich halte das ja, je mehr ich das beobachte, für eine latent rassistische Reaktion der Schiedsrichter. Ne? Das ist einfach irgendwie so ein Sami Alagui, der kann umgeholzt werden. Und da wird einfach kein Elfmeter gegeben. Irre. Und ich habe irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, das haben die schon bewusst oder unterbewusst eingepreist.
Ja, das ist jetzt nochmal eine Behauptung. Da bräuchten wir jetzt mal den Videobeweis.
Wie eine Behauptung, dass es ein Elfmeter war? Das haben wir gesehen.
Ich kann das jetzt gar nicht sagen. Ich bin ja immer im Stadion und ich sehe das ja nie.
Ja, ich bin ja Abonnent vom FC St. Pauli TV.
Und?
Und kann das nachgucken.
Wir machen das nächste Mal, machen wir eine Session, dann gucken wir uns mal nach, ob das so ist.
Oh, das ist schön. Vielleicht kriegen wir dann vom FC St. Pauli auch den Account gesponsert.
Ja.
Das wäre doch mal gut, ja. Aber ich weiß nicht, ob das kann man das dann so. Also gefühlt würde ich jetzt auch nicht nachweisen können, dass wir da benachteiligt werden oder zumindest, dass es da viele Szenen gab, die sehr, sehr strittig waren und nichts passiert ist.
Also gegen Union gab es 3 Fehlentscheidungen, die spielentscheidend waren.
Ja gut, dann war der Schiedsrichter ja auch aus Rostock.
Ja, aber trotzdem, das ist ja egal. Ob er aus Rostock kommt, das stützt ja eher mein diffuses Gefühl. Aber das ist man doch, aber als St. Paulianer erstens, ja stimmt, gewohnt, dass man keine Heimschiedsrichter hat oder keine Schiedsrichter, von denen man denkt, oh, das ist mir jetzt aber ein bisschen unangenehm, wie der für uns pfeift. Also das Gefühl hatte ich noch nie. Ihr?
Nicht so, ne. Aber ich traditionell bin ich immer gerne der Meinung, dass sich das alles irgendwo wieder ausgleicht. Also in dem Moment, wo man sagt, man hat da 3 Elfmeter nicht gekriegt, kriegt man vielleicht im anderen Spiel in die Waagschale geworfen, dass man dann nach Spielzeit sehr glücklich Elfmeter ein Tor schießt, was dann vielleicht irgendwie auch knifflige Szenen hatte vorher oder wie auch immer, durch einen Freistoß oder einen Standard oder. Also ich glaube, da ist es eigentlich so, dass die Natur doch dazu führt, dass da normalerweise ein Ausgleich stattfindet. Also dass ich würde mir ungern den Schuh anziehen und sagen, St. Pauli kriegt nie Elfmeter und oder wenig Elfmeter und wird immer benachteiligt. Das hatte ich jetzt so, zumindest glaube ich, noch nicht so im Gefühl.
Hat denn wieder mal ein kleiner Themenschwenk, weil ich finde es auch sehr, ja. Kann man lange darüber diskutieren, aber mir kam gerade so in den Kopf, auch eben wegen der Diskussion eben, ist denn St. Pauli die einzige Alternative oder der FC St. Pauli die einzige Alternative? Und dann dachte ich mir, naja, manchen Sachen dann doch schon. War jemand von euch schon in der Ausstellung des FC St. Pauli im Dritten Reich, die jetzt im St. Pauli Museum läuft?
Noch nicht, leider noch nicht.
Ich auch noch nicht. Ich weiß nur, dass am 30. November gibt es ein weiteren Vortrag und über die Verknüpfung von Fußball und Antisemitismus. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass in diesem Vortrag die Brücke geschlagen wird von vom Dritten Reich zu heute. Und das auch unter dem sozusagen Bestrahl vom Thema Fußball. Das ist für mich eigentlich eine ganz schöne Idee. Also auch das, so habe ich mir auch mein Museum, das wir damals gegründet haben, vorgestellt. Also dass das eben nicht nur museal passiert, sondern dass das direkte und ganz bewusste und sehr aktive Bezüge zum Jetzt oder auch in die Zukunft schlägt. Und da muss ich sagen, hatte ich die ersten Jahre so ein bisschen Befürchtung, dass das vielleicht nicht klappen könnte. Aber gerade in diesem Jahr bin ich da sehr, sehr positiv, nicht überrascht, sondern irgendwie positiv angepiekst worden, dass das echt gut gelaufen ist.
Den Termin kann ich mal kriegen.
Ja. Nein, aber kann ich nur jedem empfehlen.
Die Termine sind auf der Facebook-Seite vom Museum, ne? 1910 e.V.
Genau, 1910 e.V. Und es gibt auch eine eigene Facebook-Seite dafür, für die Ausstellung FC St. Pauli, drittesreich.de, wo man Informationen zu der Ausstellung finden kann. Also die Ausstellung läuft bis zum 10. Dezember, sollte man also unbedingt mal einbauen, wenn man am Millerntor ist.
Ja, wenn ich.
Es gibt übrigens keine Verbindung zum Namen 1910 e.V. und diesem Podcast. Der Podcast ist aber lustigerweise, fällt mir gerade ein, älter als das Museum. Also auch älter vom Namen her. Wir beide haben nämlich den ersten Podcast, es ist 1910, haben wir, glaube ich, ein Jahr bevor das.
Den haben wir 1912 Museum gemacht. Ne?
Ja, genau. 1912 haben wir diesen Podcast, damals hieß das noch Radioübertragung.
Stimmt, da bist du doch noch abgemahnt worden.
Ach, das war aber nicht 1910, das war 2008.
Acht.
Oh, das ist legendär. Eine schöne Geschichte.
Legendäre Geschichte. Erzähl mal.
Papa erzählt vom Krieg. Von der DFL, was aber fast dasselbe ist. Ich habe einen neuen Dienst ausprobiert, der hieß 1000 Mics, also 1000 Mikrofone, und sollte oder wollte eine Plattform für Bürgerradio sein. Also in den USA ist Mitte der 2000er Jahre sozusagen die Frühform der Podcasts entstanden, die Bürgerradio hießen. Und da gab es sehr erfolgreiche Formate und da gab es einen Unternehmer hier in Hamburg, der auch sein Büro in der Schanze, nämlich im neben dem Kino hier, wie heißt die Straße noch?
Also Sandstraße?
Nee, Kino, nicht.
Also
nicht Klamotte.
Du meinst 3001 Kino?
Nee, nicht 3001, also
Fortführung.
Berndsdorfstraße.
Berndsdorfstraße. Der Berndsdorfstraße war dieses Unternehmen und hat eine Plattform gebaut, auf der man ein Bürgerradio einrichten konnte und das war eigentlich ganz cool. Du hattest eine lokale Telefonnummer, die du angerufen hast, und dann wurde das so gesampelt, dass es in einen Livestream umgewandelt wurde. Und das war prädestiniert dafür, aus dem Stadion seine Meinung kundzutun in seinem Blog oder in einem Podcast.
Ich habe das gefunden. Du wirst gerade lachen.
Und das habe ich auch gemacht beim legendären Spiel gegen die TSG Hoffenheim. Dieses Spiel haben wir gewonnen. Und zwar 3-1. Haben in diesem Spiel 5 Tore geschossen. Weil zwei aberkannt wurden. Und ich war vor ein paar Wochen bei der Live-Aufnahme des Millerntor-Podcasts, bei der ja auch Ralle Gunesch anwesend war. Und wir standen zusammen und irgendjemand fragte ihn, eine sehr gute Frage übrigens, wenn man irgendwann mal Spieler interviewt, merke ich mir die mal, was denn das Spiel wäre, was ihm am meisten in Erinnerung geblieben ist. Und da hat er gesagt, ja, es gibt viele, also zum Beispiel das Spiel gegen Rostock, wo in der Pause dieser Qualm waren, dass sie dann noch gewonnen haben, 3-2. Aber das Spiel, das ihn emotional am meisten nachhaltig geprägt hat, war dieses Spiel gegen die TSG Hoffenheim, weil er meinte, wir hatten nicht nur auf dem Papier keine Chance, sondern wir hatten alle das Gefühl, die Hoffenheimer wohnen in unseren Socken. Also die hatten überhaupt gar keinen Platz, sich zu bewegen, weil immer irgendein Hoffenheimer auf den Socken stand. Und die waren alle, scheiße, kein Platz, keine Chance, kein Und haben es aber trotzdem irgendwie geschafft, sich frei zu wummeln. Und haben, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Tore fielen, aber auf jeden Fall stand es 2-1 irgendwann und es wurde immer knapper und die Kräfte wurden immer geringer. Und irgendwann kam ein Rausspiel auf die linke Seite des FC St. Pauli und ein Ralf Gunesch, der aus unserer Hälfte losgepäst ist mit dem letzten Korn, was er noch irgendwo in der Unterhose gefunden hat, den Ball einfach losgepäst ist. Es ist auch keiner mitgekommen, also er war ganz alleine, ist dann nach innen gezogen, hat, glaube ich, noch einen ausgestolpert und hat von der Strafraumkante im robbischen Sinn, im robbischen Sinne das Ding versenkt, unhaltbar. Und ich habe in dieser Radiosendung, ich hatte schon ein paar Bier getrunken, diesen Lauf beschrieben und meine Stimme überschlug sich und das Stadion überschlug sich und wir alle überschlugen uns und das war einfach eine so schöne schöne Atmosphäre und Situation und die hatte ich dann gebannt auf Audio und hatte die auf dieser Plattform und dann haben die PR gemacht und Spiegel Online ist drüber gestolpert und hat einen Artikel über Bürgerradio gemacht. Der Artikel ist auch heute noch zu finden, meine Reportage leider nicht. Die ist mit diesem Startup untergegangen. Ich habe auch keine Kopie, also sehr schade. Aber daraufhin, aufgrund dieses Artikels bei Spiegel Online, gab es eine Riesendiskussion im St. Pauli Forum, warum, ob es jetzt ein neues Radio im Verein gäbe. Und dann hat unser Sicherheitsbeauftragter gesagt, naja, wieso Radio? Die Akkreditierung mach ich. Das geht gar nicht, das ist lizenzpflichtig. Und hat das der DFL gemeldet. Ich dachte, huch, mal. Das ist aber lustig. Wieso werden jetzt hier plötzlich Vereinsmitglieder, die ihr Blog anrufen, bei der DFL gemeldet? Finde ich ja ziemlich merkwürdig. Aber auf jeden Fall haben wir telefoniert und ich habe gesagt, wenn du schon Anzeige erstattest, könntest du ja mir wenigstens sagen, bei wem, damit ich da hinterher telefonieren kann. Und dann habe ich mit der DFL telefoniert. Und die erste Reaktion von dem Typen war, was, wie? Ach so, FC St. Pauli, ja, von denen habe ich irgendwie eine Mail, die lese ich aber immer nicht. Und dann habe ich gesagt, wieso nicht? Ja, die sind immer so lang. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar. Und dann war er, ja, aber jetzt lese ich die mal. Ach so, Radio, ja, ist lizenzpflichtig. Wer ist denn das? Und ich so, ja, das bin ich, aber ich bin nicht lizenzpflichtig, ich bin kein Radio. Wie? Ja, sie haben eine Übertragung aus dem Stadion, dann ist das Radio, dann sind sie lizenzpflichtig. Ich habe gesagt, nee, ich bin kein Unternehmen, ich bin nur ein Mensch, der seine Meinung kundtut. Und das darf ich auch. Und habe gesagt, nee, das dürfen sie nicht, aber wissen Sie was, bevor wir das hier ausdiskutieren, wenn sie sagen, sie machen das nicht nochmal, dann vergesse ich das. Und habe gesagt, okay, machen wir. Und da sind mir zwei Sachen klar geworden. Das erste war, dass dieses ganze Konstrukt mit DFL und Vereine und Übertragung aus dem Stadion und so weiter überhaupt nicht darauf vorbereitet sind, dass es Menschen im Stadion gibt, die ihre Grundrechte wahrnehmen, nämlich ihre Meinung kundzutun. Und das Zweite war, dass die DFL offensichtlich überhaupt gar kein Interesse hat, diese Frage tatsächlich mal zu klären. Also ich habe ein bisschen recherchiert, ich war nicht der Einzige, bei dem die dann irgendwann gesagt haben, ja, lassen Sie es mal, dann machen wir das. Das war beim EM-Studio Mitte, die das nämlich auch mal für die Bundesliga gemacht haben, auch so. Die haben nämlich auch gesagt, ja, also wir übertragen ja nichts, wir beschreiben nur, was wir im Fernsehen sehen. Diese waren noch nicht mal im Stadion. Und da hat die DFL auch irgendwann gesagt, okay, wir verklagen euch nicht, ihr müsst auch nichts bezahlen, aber macht das nicht mehr. Und dann haben die auch gesagt, ja gut, dann lassen wir das. Das ist die ganze Geschichte.
Ja, das wirkt ja angesichts der Entwicklung in den letzten Jahren ja wirklich süß, so eine Geschichte, dass das mal ein Aufreger war. Aber ich habe jetzt gerade mal beim Studium der Aufstellung von dem Spiel in Hoffenheim mit der Zunge geschnalzt. Benedikt Bleque im Tor, in der Abwehr Marcel Eger, Ralf Gunesch, Fabio Morena, Carsten Rotenbach.
Ja, Carsten Rotenbach, sehr schön.
Fabian Boll, Alexander Ludwig, Timo Schulz, Charles Tacky, Philipp Trojan, René Schnitzler, eingewechselt Marvin Braun, Florian Bruns, Morike Sacco. Und jetzt kommt es. Wer war Trainer an diesem Tag?
Kann ich nicht mehr sagen.
Wer war Trainer? 2008? Gegen Hoffenheim.
War das der Blonde? Na, wie hieß der denn nochmal?
Nein, der Trainer von St. Pauli.
Ja, ich weiß, dieser...
Bergmann, André Trulsen.
Warum war André Trulsen Trainer?
Bergmann?
Weil Holger Stanislawski auf Lehrgang war.
Jetzt kriegst du aber 100 Punkte von mir. Das war wirklich so. Holger Stanislawski machte doch damals seinen Trainer.
Ja, genau. Das ist also
und Truller war...
Wow, ich bin gerade begeistert von mir selber.
Ja, das ist wirklich. Das war da gerade hier meine Geschichte. Und jetzt sagst du mir die Wahrheit. Das war so, ja.
Aber dabei bist du doch der Faktengott und der Quartett.
Aber jetzt wirst du aber nicht... Jetzt wirst du mich nicht an... Schauen, André hat seinen Job verloren. Jetzt vor 14 Tagen. Wo?
Stuttgart?
Mit Marc Fascher. Mit Marc Fascher in Lotte.
Lotte.
Ja. Schöne Grüße an André. Hoffen, es geht ihm gut und dass er da auch bald wieder mal in gutes Fahrwasser gerät. Aber ja, das Engagement in Lotte war von kurzer Dauer.
Ja, aber so.
Ist doch eine Scheißstadt.
Ja, die sollen alle froh sein, dass sie so einen Co-Trainer haben.
Ja.
Wie heißt eigentlich unser jetziger Co-Trainer?
Oh.
Kennt ihn irgendjemand?
Oh, das ist jetzt nochmal hier.
Das gibt es einen. Es tut mir furchtbar leid. Ich weiß nicht, wer das ist.
Ewald Bienenhonig?
Nein, Ewald ist technischer Direktor.
Uke Göttlich? Andreas Rettig? Das sind alles keine Co-Trainer, ne? Wie heißt unser Sportdirektor?
Uwe Schöber.
Sehr gut, ist auch nicht der Co-Trainer.
Hast du dieses Mal gefragt, ob jetzt.
Ich weiß nicht, wer der Co-Trainer ist. Ich weiß nicht, ob Olaf Janssen einen Co-Trainer hat. Ike Hessler?
Sonst müssen wir nochmal André ins Spiel bringen, an der Truse.
Uwe Stöber ist der vierte Ghostbuster, der immer irgendwie auch mit dabei ist, aber, aber irgendwie keiner kennt ihn so richtig.
Was macht eigentlich Timo Schulz?
Ist er noch bei der U23?
Glaube ich nicht.
Ich meine doch, ich meine schon.
Mhm. Also,
Trainer nicht U23, sondern.
Und was macht Fabian Boll?
Der ist Polizist.
Und was macht unser Stürmer?
Morike Sacco.
Stimmt.
Morike Sacco hatte vor ein paar Jahren Probetraining bei Hansa Rostock.
Gott sei Dank wurde er nicht genommen. Er hat abgesagt.
Nein, hat er nicht. Er wurde nicht genommen, glaube ich. Das fand ich auch ganz schlimm. Aber ich meine, was soll man machen? Als Profifußballer muss man selbst irgendwann mal
überall vorspielen.
Erbsen und Wurzeln essen.
Talersport. Ja, das sind weite Themen, weite Themen. Die ehemalige des FC St. Pauli.
Und warum St. Pauli?
Weil das die einzige Möglichkeit ist.
Ja, in der Stadt Hamburg gibt es natürlich noch andere Optionen. Ne?
Na was denn? Ich meine, das Highcycle-Studio ist vielleicht eine Alternative, aber...
Ja, hat man sich überlegt, tatsächlich als Thema mal zu nehmen für den heutigen Tag, warum es dann der FC geworden ist und nicht der andere Stadtverein mit unserem Herzen.
Oh ja, das besprechen wir aber gleich. Jetzt machen wir noch kurz eine Pause, holen uns ein Bier und dann geht's los.
Und wann war das? Dein erster Kontakt.
Du willst echt wissen, was mein erster HSV-Kontakt in Köln war. Ich hatte damals das tolle Sammelalbum. Ich weiß gar nicht, von welcher Firma das war. Weiß das noch jemand?
Panini?
Nee, vor Panini. Ullstein oder sowas. Und da war damals der unsägliche HSV Pokalsieger geworden. Gegen den ersten FC Kaiserslautern. Und eines meiner ersten Sammelbilder, was ich hatte, war Rudi Kargus trinkt eine Flasche Mineralwasser. Gluck, 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 gluck. Die habe ich dann eingeklebt. Und damals war der HSV, hatte ja damals die wunderbaren rosa Flanellhemden von Dr. Peter Krohn. Und das fand ich schon very mit impressive.
Die Werbung, ne? Also das,
ja, das war, glaube ich, sogar dann davor oder danach. Itachi war drauf. Itachi war drauf. Und ich meine, da war der HSV schon so schon anders als die anderen, ne? Aber damals hat sich ja erstmal mein Fußballbild so gefestigt.
War das Kevin Kienzeit oder war es vorher?
Kevin kam kurze Zeit später. Kurz darauf. Aber das war die Zeit mit Kuno Klötzer, also die DFB-Pokalsieg. Und dann irgendwann.
Kevin Keegan.
Kevin Keegan, ne?
Und Mighty Maus.
Ja, Mighty Maus. Und wie gesagt, das aber wie gesagt, ich damals war der erste FC Köln eh das Maß aller Dinge und wer war schon der HSV? Aber jetzt kommt ihr ja hier als Hamburger.
Ja, wäre jetzt natürlich ein interessanter Bogen. Bist du dann, du bist doch jetzt irgendwie bei der Fortuna gestrandet seit geraumer Zeit, oder?
Ja, ich bin ja deswegen da gestrandet, weil Müngersdorf so weit draußen ist.
Ist das jetzt, das könnte man doch jetzt gut copy and paste auf unseren.
Ja, insofern natürlich könnte man das machen. Also die Fortuna war ja immer schon, also im Grunde ist Fortuna Köln wie St. Pauli 1976.
Mhm.
Und als bevor der Jolly Roger kam. Ne? Mhm. Das ist Fortuna Köln. Und also ein Mäzen, der sein Geld reinsteckt und mit dem Geld die Mannschaft in die erste Liga hieft. Ich war damals Hennes Weißweiler, wenn das noch jemand kennt, das Fußballbuch mit den schönen Fußballbildern in der Alpia-Schokolade. Mein Schokoladenkonsum war damals, glaube ich, 100 Schokoladen im Monat. Und da habe ich dann Manfred Mannebach gehabt, Dietmar Demuth, ja, die ganzen Helden des FC St. Pauli, die aber auch nur eine Saison dort geblieben sind, leider Gottes. Franz Gerber, Schlangenfranz. Ne?
Schlangenfranz.
War Butje Rosenfeld war auch dabei, ne?
Könnte sogar sein.
Könnte sogar sein, dass Butje dabei war. So, und dann kam er erst danach in den 80er Jahren, der Jolly Roger. Und aber der Punkt war nochmal die Frage, warum St. Pauli oder St. Pauli International? Ich glaube, gerade weil St. Pauli für mich ein offener Hafen ist. Er ist international, das siehst du auch, wenn du hingehst. Das ist ein offenerer Verein als der HSV. Und wenn man neu nach Hamburg kommt, ist es natürlich so, dass man da schon eher zum FC St. Pauli gerät als zum HSV, der doch immer noch einen, so wie ich finde, einen ziemlichen Dünkel hat und von Leuten, die an sich im Leben nie was geleistet haben, außer dass sie vielleicht in Hamburg geboren sind.
Hm. Außer letztes Jahr. War das dann in den 80ern auch schon?
Ja, ja. Lancia-Vertretung brauchtest du da, um da was zu reißen.
Dann mal Lounge.
Also ich habe natürlich keinen Einblick gehabt in die Vereinsstruktur des HSV. Ich war das letzte Mal beim HSV als Fan, als ich in der 7. Klasse war. Mit meinem Schulkameraden Nils Kunze-Brag. Den Namen sage ich jetzt aus dem Grund, weil ich habe ihn jetzt vor kurzem erst wieder gesehen bei Facebook und wir haben sozusagen eine diametral entgegengesetzte Fanbiografie. Also ich bin mit ihm immer mit dem Fahrrad und ich war auch nicht besonders stämmig, aber ich war schon immer ein bisschen kräftiger und Nils war sehr, sehr schlank und wir sind dann mit dem Fahrrad zum Volksparkstadion gefahren und wir haben dann an der Ecke gab es immer so Karten zu verkaufen und da gab es dann eben noch Schülerkarten für 5 Mark und die haben wir uns gekauft, wenn es die noch gab, meistens gab es die auch noch und dann sind wir in den Stehblock gegangen und haben uns dann meistens in den Block F gestellt, weil in E standen so viele große, schlimm aussehende Typen mit Kunden und sonstigen Bärten und die sahen auf jeden Fall sehr gefährlich aus und ich kann mich sehr gut erinnern, das war nämlich keine St. Pauli-Werdung von mir, sondern es war eine nicht mehr HSV-Fan sein wollen Moment, als die Spieler des Gegners angesagt wurden. Das war, soweit ich mich erinnern kann, der VfB Stuttgart mit den Förster-Brüdern und ich mich gewundert habe, wieso die alle mit Nachnamen Jude heißen. Weil nämlich aus dem Nachbarblock bei jedem Vornamen der Nachname Jude geschrieben wurde. Und da habe ich mich wirklich zuerst habe ich mich gewundert und habe gesagt, was soll denn das? Verstehe ich nicht. Ich habe es nicht verstanden. Aber man ist ja in der 7. Klasse jetzt auch noch nicht so richtig weit. Und bin dann nach Hause geradelt und habe das irgendwie meinen Eltern erzählt. Und kam dann von selber drauf, dass ich zu diesem Verein eigentlich nicht mehr hin wollte. Und dann war aber, weil ich ja HSV-Fan war, für mich das ganze Thema Fußball eigentlich auch sofort vorbei. Also ich habe selber noch Fußball gespielt, aber
so richtig einen Verein hatte ich nicht. Und Nils muss dabei geblieben sein. Mhm. Also wir haben uns zwar in der Schule noch gesehen, aber waren danach auch nie wieder beim HSV zusammen. Und jetzt hat sich ja bei der Gründung der HSV AG hat sich ja ein Verein abgespalten, der sich aus sehr engagierten Fans des HSV speiste, nämlich der HFC Falke. Und Nils ist dort zumindest in irgendeiner Funktion, ich glaube, er ist sogar irgendwie stellvertretender Vorsitzender oder sowas. Und das finde ich total lustig, weil das hätte ich jetzt auch sein können. Ne? Also wenn sozusagen dieser Trigger nicht gewesen wäre, wo ich gesagt habe, das geht eigentlich nicht, da kann ich nicht hin. Oder mich denn später nicht einer meiner Freunde aus Blankenese mit in die Gegend gerade genommen hätte, der damals gerade seine zusammen mit noch zwei, drei Blankenesern, die aus sehr, sehr wohlhabendem Hause kamen, seine Rebellenphase hatte und sagte, ey Alter, du bist total scheiße, ich hänge jetzt mal an der Hafenstraße ab. Mich mit zu St. Pauli genommen hatte, der mir übrigens heute diametral gar nicht mehr links ist, sondern Hausangestellte hat und das auch vollkommen okay findet, dass er die hat. Aber ich verzähle mich gerade. Achso, hätte der mich nicht mitgenommen ans Millerntor, dann hätte ich dieses ganze St. Pauli gar nicht so wahrgenommen, wie ich es dann wahrgenommen hätte. Und wir vielleicht auch jetzt beim HFC Falke unterstehen.
Ach, schön, dass du nicht da bist. Willi, wie kannst du zum St. Pauli? Oder also, nee, und wir sind ja beim HSV.
Wir sind bei der Frage, warum St. Pauli und nicht beispielsweise der HSV.
Ja, jetzt St. Pauli ist ja, also bei mir zumindest naheliegend, glaube ich, lieber Hoffmann, ist halt räumlich gesehen erstmal so, dass es für mich ein Steinwurf zu Fuß ist. Und irgendwie hat das, glaube ich, auch eine Rolle gespielt. Und bei mir war es eigentlich relativ spät, dadurch, dass ich lange selber viel gespielt habe und dass die Freizeit nicht so gegeben war, dass ich zu Spielen gehe, weil das meistens parallel mit den eigenen Veranstaltungen war, also mit eigenen Spielen. Und irgendwann mal, also ganz zu Anfang, keine Ahnung, 1984 oder sowas, bin ich mal mitgenommen worden von einem Fußballkollegen, der seines Zeichens HSV-Fan war. Da wurde es noch aus der Lüneburger Heide hingefahren ins Stadion und das hat mich tatsächlich irgendwie nicht so richtig gekickt, obwohl zu dem Zeitpunkt, das war ein Spiel gegen Borussia Mönchengladbach sozusagen, wo ich damals irgendwie eine Zuneigung hatte und fand das mit dem Volksparkstadion relativ grausam. Also viel zu viele Leute, viel zu weit weg vom Geschehen und irgendwie hat mich das nicht so gereizt, dass ich dann nah wieder hin musste. Jetzt gar nicht wegen irgendwelcher Schlüsselerlebnisse, sondern das Ganze hat mich überhaupt nicht angesprochen. Und deswegen war das eigentlich auch nie Thema. Und dann eigentlich die zweite Rutsche kam dann eigentlich erst, oder der Schwenk zu St. Pauli kam dann erst, als ich gar nicht mehr gespielt habe, aktiv. Und dann wiederum sozusagen viel Zeit hatte und immer noch Herzblut am Fußball hatte. Und dachte, okay, so, hier im Stadtteil gibt es ja auch einen Verein, den ich ganz sympathisch finde oder vielleicht zumindest mir mal angucken könnte. Und dann ist das so gekommen und geblieben, sozusagen.
Aber das ist, also mein, darf ich ja gar nicht erzählen, mein erstes St. Pauli-Erlebnis oder Spiel, das war zur Zeit als praktisch fast parallel, als der Hamburger Kessel war. 1986 und Relegation gegen Homburg, Bad Homburg, und das wurde dann zwar gewonnen, aber dann hatte man das Hinspiel verloren und ist dann eben nicht aufgestiegen. Und als ich dieses Stadion damals reinkam, von der Gegengerade runterschaute, und mein erster Eindruck war schon 1986, warum ist dieses Stadion nicht abgerissen? Und dieses Stadion hatte dann Bestand, wo der erste Spatenstich war, ja bis 2006, also noch weitere 20 Jahre. Das war schon immens. Und auch als ich dann später wieder zu St. Pauli kam, in den 2000er Jahren, St. Pauli war immer anders. Und das ist etwas, was mir eigentlich so ein bisschen verloren gegangen ist, diese Vielfältigkeit, so dieses Anderssein, auch dieser Witz eigentlich. Das ist heutzutage schon ein bisschen normaler geworden, etablierter. Also dieses Non-Established, das sehe ich überhaupt nicht mehr. Es ist ein sehr, sehr etablierter Verein, der FC St. Pauli. Und dementsprechend auch seine Fans, die sich gewandelt haben oder auch sich geändert haben mit der Zeit. Und ja, so ein bisschen kann man diesen alten Zeiten dann auch schon und der alten Nord nachtrauern. Aber gut, das ist vielleicht auch dann die Geschichte. Aber so...
Also kann man das Warum gar nicht mehr beantworten? Also das Warum, das dich zum St. Paulianer gemacht hat, gibt es dann so nicht mehr?
Na doch, weil es anders war. Und ich würde sagen, es ist natürlich auch in der heutigen Gesellschaft immer schwieriger zu sagen, was ist anders. Mhm. Aber ich finde, was schade ist, dass, glaube ich, St. Pauli vielleicht ein bisschen mainstreamiger geworden ist. Es hat weniger Platz für Subkultur als früher.
Also auch, genau, weniger Platz für Subkultur. Auch Subkultur, die in dem Maßstab anders ist, wie sozusagen Punkrock in den 80ern anders war.
Ja, heute ist der Punkrock auch Mainstream. Also doch, deswegen auch viele, die Fankultur, die du bei St. Pauli hast, oder viele Leute, die dann auch meinen, sie sind die Fans, auch die Punkrock-Fankultur, das ist ja Mainstream.
Ja, das ist nicht nur Mainstream, ja, das ist sogar schon
also Oldie. Oder Oldie.
Oldie Mainstream.
Oldie Mainstream. Also das ist schon so und dann das
gerade Alsterradio.
Alsterradio, weiß ich es nicht. Ich höre kein Radio, aber
ich auch nicht. So, aber das Beste aus den 80ern und 90ern.
Und ja, also ich würde mir manchmal mehr wünschen, dass da auch einfach auch mehr Vielfalt ist auf verschiedene Dinge. Deswegen finde ich auch Millantor Gallery, solche Dinge finde ich toll.
Die ist weiter vorne als der Verein an sich, oder? Ja. Das ist auch meine Wahrnehmung. Also weiter vorne im Sinne von vielfältiger, anders, anschlussfähiger zu dem, was uns zu St. Pauli, also mich zu St. Paulianer gemacht hat.
Ja.
Okay, das heißt, also das Warum müssen wir aber dann ja immer wieder neu uns erklären, ne? Warum?
Ja, ich sag mal so, wir wissen ja selber, dass wir in einem Verein sind, dass aber Vereinsstrukturen oder auch Vereinsmechanismen und gerade auch in der Vermassung, dass viele Leute einfach gerne zum Verein gehen, weil sie eben zu irgendetwas Großem dazugehören wollen. Und ich glaube, das ist bei uns nicht so. Wir wollen nicht zu etwas Großen oder Einzigartigen oder etwas Tollen dazugehören, sondern wir wollen zu dem dazugehören, wo wir einfach sind. Und ich glaube, das ist auch die Erklärung dafür. Also je etablierter das ist, desto mehr Leute kommen, die sagen, ey, ich komme zu St. Pauli, weil die haben so tolle Klamotten. Ja, desto eher habe ich ein Problem dann mit dem Verein. Da kann der Verein ja gar nichts dafür. Da bin vielleicht ich das Problem. Aber ist klar, dass man da so ein bisschen mit fremdelt.
Aber das halte ich ja ganz ehrlich für vollkommen normal. Also das sind Mechanismen, die es in jeder Community gibt. Ne? Also da gibt es den Kern und um den Kern rum gibt es sozusagen Interessierte, die halt mitlesen und mit diskutieren und darum gibt es eben eine ganz, ganz große Zahl von Menschen, die konsumieren. Das ist in jeder Community so.
Ja.
Das ist ganz sicher auch in Subkulturen einer Community so. Das wird auch, ohne dass ich es genau weiß, bei Ultra St. Pauli nicht anders sein. Da wird es einen Kern von 20, 30 Leuten geben und um den Kern rum gibt es wieder sozusagen Leute, die im Orbit darum ömmeln, die vielleicht ganz, ganz viel nicht so richtig mitkriegen. Also das halte ich auch für ganz normal. Was ich ganz interessant finde, ist, dass man sich ja vielleicht auch nur eingeredet hat, aber vielleicht ist es ja so. Ich habe in einem anderen Zusammenhang gerade über New Tribalism gelesen oder Urban Tribalism. Da gab es eine sehr interessante Untersuchung von Michael Seemann und einem Datenjournalisten, die das ganze Thema Fake News mal angegangen sind und haben das untersucht. Und das ist übrigens sehr lesenswert, könnt ihr vielleicht mal vertiefen, aber sozusagen deren Conclusio war, dass es eben keine Parallelgesellschaften gibt. Also die Leute, die bei der AfD glauben, dass Flüchtlinge Kinder essen, die nehmen die richtigen Nachrichten durchaus wahr. Also man kann belegen, dass die in ihrem Twitter-Stream beispielsweise erscheinen. Aber sie nehmen sie nicht für wahrhaftig, weil sie zu einem
Tribe gehören, zu einem Stamm, der sich verschworen hat, das jetzt eben nicht zu glauben. Also, und das funktioniert hervorragend auf rechter Seite. Und ich glaube auch, dass man es übertragen kann auf die linke Seite. Das heißt also im Umkehrschluss, dass es irgendeine Form von Stammesübereinkunft gibt. Das heißt, du triffst jemanden im St. Pauli-Pulli und kannst ihn zumindest einordnen. Also politisch kannst du ihn einordnen, kannst ihn von der Art und Weise einordnen, wie er auf dich reagiert und so weiter. Und das ist etwas, was, wo ich glaube, dass das auf den FC St. Pauli zutrifft. Das heißt also, die Fanschaft des FC St. Pauli hat in meiner Wahrnehmung alle Merkmale eines Stammes oder eines Tribes, die wiedererkennbar sind. Das heißt also das wäre mal ganz interessant, auch von euch, die uns zuhören, vielleicht mal Geschichten zu hören. Wie ist denn das eigentlich, wenn man mit diesen Stammesmerkmalen, beispielsweise einem St. Pauli-Hoodie, einem Jolly Roger, durch Brooklyn läuft und kriegt man da sozusagen Feedback, wird man angesprochen, wie ist das in Griechenland, wie ist das in Freiburg, wie ist das in Halle an der Saale? Also um auch mal sozusagen andere Stammesterritorien zu benennen, wo das vielleicht negative Auswirkungen hat.
Tegernsee.
Wie ist es am Tegernsee? So, das wäre ja mal ganz interessant. Und welche sozusagen, welche Wahrheiten, die in einem Stamm gelten, welche Rituale, kann man denn auf alle, die sich diesem Stamm zugehörig fühlen, anwenden? Das ist doch mal eine interessante Frage.
Ja, da muss ich letztlich an eine Szene denken, die mir letztes Wochenende, war das letztes Wochenende, Unionsspiel am Samstag? Genau, da war ich ja tatsächlich am Donnerstag schon in
Berlin. Vorletztes Wochenende.
Vorletztes Wochenende, genau. Donnerstag in Berlin, und da war es tatsächlich so, dass ich angekommen bin am Donnerstag und Donnerstagabend ein Konzert war, wo ich hin bin, ein Madness-Konzert. Und in der gleichen Bahn fuhr tatsächlich einer auf dem Weg tatsächlich dahin, der hat dann St. Pauli-Schal an und gesagt, okay, das ist ja ein Ding. Der steigt hier an der gleichen Bahn aus und dann ging er tatsächlich auch zum gleichen Konzert und ging dann auch tatsächlich, den habe ich dreimal getroffen an dem Abend, und ging auch wieder die gleiche Strecke zurück, und ich weiß jetzt gar nicht, ob das tatsächlich auch noch ein Treffen gewesen wäre beim Spiel selber, weil ich dann da doch nicht war, aber es war schon noch gedacht, okay, man hat dann gleich so ein Sympathieempfinden sofort und gedacht, gleicher Musikgeschmack, Auswärtsspiel, man hat so die gleichen Sachen, wo man eincheckt sozusagen.
Ja, ne? Also irgendwie so Haken dran. Also fühlt sich gleich wohl.
Ja. Mhm. Das war schon entspannt.
Ist in meiner Wahrnehmung übrigens auch der große Unterschied zum FC Union, Stichwort Blutsbrüder Schwachsinn. Die schönste Beschreibung hat mal Tommy aus dem AFM-Büro gesagt. Er meinte, es gibt bei Union Punker, die auch zu jedem St. Pauli-Spiel fahren, und dann gibt es halt hartgesottene Nazis. Das Problem ist, die sehen nämlich alle gleich aus. Also sozusagen dieser Stamm hat als Merkmal eben kein politisches Merkmal, sondern nur die sozusagen die Wuhlheide oder Köpenick als Merkmal, aber oder ihre Farben oder meinetwegen Nina Hagen, aber du hast überhaupt keine Chance zu identifizieren, ob die jetzt zu dir passen, ob sie dich umarmen oder dir aufs Maul hauen. Und Tommy meinte so schön, das merkst du erst, wenn die vor dir stehen. Und sagst du, ja, und hallo, achso, okay, jetzt umarmen ist angesagt, wie schön. Also das ist aber tatsächlich ein Unterschied. Also das ist auch das, was St. Pauli ausmacht und was sozusagen auch so wichtig ist, das zu transportieren, dass jeder, der den Jolly Roger trägt, diese Stammesmerkmale auch verkörpert oder ihm von ihm erwartet wird, dass er das tut. Und da ist natürlich die
sag ich mal, Mainstream-Mode-Internationalisierung von St. Pauli, also sozusagen die, dass St. Pauli denselben Weg wie Che Guevara geht, also sozusagen bald auch auf Milchtüten und Rollatoren zu sehen ist, das untergräbt das ja permanent. Mhm. Was sagt eigentlich Martin Drust dazu? Weißt du das noch? Haben wir das besprochen?
Also über Rollatoren. St. Pauli, natürlich
Rollatoren. Das wäre natürlich auch nochmal.
Nein. Aber jetzt sind wir ja bald bei meinem Krematorium. Aber das, mein Krematorium würde ja deine These unterstützen, dass St. Pauli Krematorium erbillernd war.
Na, es wäre ja tatsächlich eine gute Idee. Ein Krematorium, kannst du gleich nochmal deine Idee, ist auch deine Idee, erzählen. Aber es ist natürlich ein sehr überschaubares Geschäft, weil diese Generation, die das St. Pauli aufgebaut hat, was es jetzt ist, die sind ja teilweise älter als wir. Das heißt also, mit viel Glück haben wir alle noch 20, 30 Jahre und dann ist aber vorbei. Das heißt also, die Weichen, was aus St. Pauli wird, die werden allerspätestens jetzt gestellt. Mhm. Und da stellt sich nochmal die Frage, Merkmale eines Stammes, dem ich angehören möchte, hat St. Pauli die noch?
Ja, St. Pauli definitiv. Und es gibt ja, glaube ich, immer mehr heutzutage der Wunsch danach, zu etwas Größerem zu gehören. Und gerade wenn es keine Religionen gibt, keine Kirche mehr, keine staatlichen Institutionen, Parteien, ne, das ist ja alles weg. Und sich dann sagen kann, aber da gibt es etwas, wo ich mich andocken kann. Und dann
St. Pauli-Altar.
Ja, das ist ein Pauli-Altar. Ich meine,
ja, die Werber hatten es wieder raus, ne? Und haben
ja,
die Frage gebaut.
Ja, das der
in der Loge.
Die Loge von Jung von Matt, ne? Jung von Matt ist das. 1A, ne? Also das ist, trifft das schon. Und ich denke mir auch, wenn man, es gab ja damals diese Idee, am Friedhof, am Volkspark, ne, eine Fläche zu haben für die HSV-Fans, die sich dann dort bestatten lassen können, mit Blick auf den Volkspark.
Das ist die ja gibt es ja immer noch. Die ist eine Platte gegangen.
Ja, es funktioniert halt nicht, weil das ist es eigentlich nicht, sondern ich glaube, der Wunsch ist eigentlich dabei, wenn man ja, seine Asche sozusagen am Millerntor sich ablegen kann, wo dann die Freunde kommen alle 14 Tage und dann einen betrauern und irgendwann nach 20 Jahren wird deine Asche noch definitiv über den Rasen zum Düngen benutzt. Das wäre eine Geschichte, die würde funktionieren auf jeden Fall. Also dass die Leute wirklich sagen, ich möchte da mehr drin haben. Und ich glaube, dieser Wunsch danach, dass es eben wirklich St. Pauli die einzige Alternative ist, dass es eben mehr ist als das normale Leben, das trägt einfach diese Idee auch von St. Pauli.
Und wird im Moment aber nicht bedient.
Nein, da ist auch noch riesiges Wachstumspotenzial. Ne?
Was müsste denn passieren, oder Umkehrschluss, schlimmster Fall, worst case, abwenden von St. Pauli? Könnte das jemals passieren?
Ja, das kann auch passieren, aber das ist noch keine Alternative. Aber das sehe ich auch noch nicht so. Das ist das.
Also dafür gibt es zu viele tolle Erlebnisse und auch, also es tragen ja die Menschen, die man trifft. Ne? Mhm. Also zum einen die Reaktion, die man selber bekommt, also wenn man als St. Paulianer gelesen wird, das ist das eine. Das andere ist, sind die Menschen, die man bei St. Pauli kennenlernt.
Achso, wie euch. Aber euch kannte ich ja vor St. Pauli.
Ja, ich glaube, wir würden auch funktionieren. Also, sagen wir, sind ja jetzt schon connected. Wir wissen ja voneinander. Und da brauchen wir eigentlich St. Pauli nicht. Dann können wir auch zu TuS Hackede gehen. Also irgendein Verein, wo wir zu dritt was bewegen können.
TuS Ostdorf.
Ja, TuS Ostdorf, ganz toller Verein.
Ich bin vor allem Blankenese.
Nein, danke. Aber weg von St. Pauli. Also das, was die Gründer des HFC Falke, um da nochmal zurückzukommen, die bewundere ich ja dafür, dass sie so konsequent waren und gesagt haben, der HSV e.V., hat aufgehört, Bundesliga zu spielen und damit eigentlich aufgehört zu existieren. Wäre ein bisschen albern, sozusagen zu den Spielen der HSV AG nicht zu gehen, aber zu den Spielen vom HSV e.V. versteht sowieso keiner. Also gehen wir ganz weg und gründen einen eigenen Verein und fangen von ganz vorne an. Also dieses United of Manchester Prinzip. Das wurde ja schon oft diskutiert, zuletzt bei den Sozialromantiker-Protesten, dass man gesagt hat, zur Not müssen wir das, diesen Schritt gehen. Wir haben uns alle nicht, sind ihn nicht gegangen, mussten ihn auch nicht gehen. Die Frage wäre, ob wir uns tatsächlich getraut hätten. Also wie weit würden wir gehen oder haben wir dann irgendwann überhaupt noch Einfluss auf diesen Verein, dass man sozusagen das verhindern könnte, dass er anders wird, als wir das wollen. Und wären wir dann wirklich in der Lage und bereit zu sagen, nö, wir gründen jetzt den United of St. Pauli oder die erste FC Pippermühlenbeek oder was weiß ich, wie wir den nennen, und fangen ganz von vorne an.
Ja, das ist die Frage, was muss passieren, damit es so weit kommt, also damit dieses Abwenden, muss da dann tatsächlich ein Mongol kommen, der Geld auf den Tisch hat und sagt, ich kaufe den Verein, oder was muss passieren? Oder?
Das kann passieren.
Ich glaube nicht, dass das nochmal passiert. Ich glaube, dass das ist auch das Dilemma, in dem wir im Moment stecken. Wir haben und man erinnere sich, der Auslöser zur Gründung der Sozialromantiker war der Millerntaler. Den hat man abwenden können mit der Kraft der organisierten Fanschaft. Dann kam die Vermarktung, die ganzen Logenthematik etc. Und dann kam die Sozialromantikerbewegung, die sehr beeindruckend war, aber wo man auch wirklich sagen muss, de facto hat sie es geschafft, dass es keine neuen LED-Banden gibt. Es gibt immer noch genauso viele Logen wie vorher. Susi Schober Loge ist meines Wissens auch immer noch da. Ich weiß nicht, ob der Vertrag gekündigt ist. Ist auch für das, was ich sagen will, wurscht. Wir haben es geschafft, sozusagen das Vereins-Establishment in Schach zu halten. Ich sage mal ganz salopp, unsere Leute in den Vorstand und in den Aufsichtsrat zu bringen, haben jetzt eigentlich so Mugabe-mäßig alle Macht, die es überhaupt auf St. Pauli zu verteilen gibt, halten wir in Händen und werden wahrscheinlich diejenigen sein, die unsere eigenen Ideale und das, was wir eigentlich bewahren wollten, irgendwie verwässern. Und das erklären wir mit den berühmten Sachzwängen. Also das ist so meine Vermutung, dass wir das selber sind, die das, was wir uns vorstellen, zu Grabe tragen. Und dass wir aus dem Grund auch gar keine Energie irgendwo hinleiten können, um das zu verhindern, weil dann müssten wir ja gegen uns selber kämpfen. Also das ist ein echtes Dilemma, finde ich.
Tja, der Kampf gegen die Windmühlen.
Ja, wenn du selber eine Windmühle bist. Also wir sind die Windmühlen, die am Horizont Windmühlen aufziehen sehen und dann merken wir, das ist ein Spiegelbild. Der Vater Moldana.
Ja. Also, wenn ich es nur gerade ganz sehe, siehst du den HFC Falke eher positiv?
Also,
von der Entwicklung
war her? Das noch nie.
Ja, aber die Idee.
Ich kenne die Leute nicht, die das machen. Ich weiß auch nicht, wie die drauf sind. Aber die Grundidee finde ich total toll.
Und du weißt aber auch, dass die angegriffen worden sind bei ihrem Spielen gegen St. Pauli 3 oder 4 oder 5.
Ja.
Von unseren Ultras oder von einigen Teilen der Ultras.
Ja, es ist, also...
Whatever, aber jedenfalls von Leuten auch von uns aus dem Verein. Und das finde ich zum Beispiel nicht schön. Ne? Weil das einfach zeigt, dass wir ja relativ stereotyp mit diesem Phänomen HSV umgehen und andere Leute, die da anders ticken, versuchen zu diskriminieren und zu schauen und das auf Kosten auch der eigenen Vereinsmannschaft, also die eigene Truppe, weil ich kenne den Trainer, der damals dort die St. Paulianer trainiert hat und das ist eher so ein negatives Zeichen, wo man sagen kann, das ist verkrustet, ne? Das ist nicht offen. Und das finde ich wiederum schade, weil St. Pauli sollte offen sein. Das hat St. Pauli überhaupt nicht nötig.
Ja, das ist ein Thema, in das wir alle nicht reinblicken, wo man nur erstaunt ist, wenn man sozusagen so Informationsfetzen bekommt von Leuten, die sich da sehr viel besser mit auskennen, dass dieser Konflikt nicht der ist, für den man ihn hält.
Ja.
Deswegen bin ich da sehr, sehr vorsichtig und merke auch immer wieder, dass ich da so ein bisschen sozusagen so einen Bildzeitungsreflex habe, alles zu vereinfachen. Damit kommen wir nicht weiter, aber wo ich dir recht gebe, ist, dass, dass das Reflexsituationen sind, die im Grunde genommen, wenn man es mal von der Gewalt abzieht, Folklore sind. Das ist ja reinste Folklore noch, irgendwie gegen die Volkspark-Bastards zu sein. Weil die Volkspark-Bastards von früher, das waren gestandene Hardcore-Nazis in Überzahl. Und davon kannst du bei den organisierten HSV-Fans und beim HFC Falke, so bescheuert man die finden mag, im Einzelfall nicht reden. Also das ist nicht so. Und deswegen sind diese ganzen Reflexe, ey, alter HSV, Maul,
das greift alles in
mir. Das ist reinste Folklore. Und Folklore ist das größte Gift gegen das, was wir vorher besprochen haben. Nämlich, dass du immer wieder belegen musst, warum. Also, was sind die Merkmale dieses Stammes St. Pauli? Und da war sozusagen, es gab mal ein Merkmal, das war sozusagen so eine vorwärtsgewandte Selbstverteidigung gegen Nazis in den Kurven. Aber es war keine Folklore-Gewalt.
Also eher dann... Also
die gab es von unserer Seite nicht.
Dann brauchen wir wieder mehr Scheiß St. Pauli.
Freue ich mich jedes Mal drüber. In Kiel fand ich das ganz schön, weil die waren ja jetzt ganz lange weg, die Kieler, oder wir ganz lange nicht da, je nachdem. Und diese ganze Stimmung und wie diese Stadt uns gegenüber aufgetreten ist, war so wie Fußball vor 20, 15, 20 Jahren. Also es war alles irgendwie Scheiß St. Pauli, ja. Es war irgendwie alles so, was wollt ihr? Und auch aufgeheizt durch diese angebliche Banner, Fahnenklau-Geschichte, wo ja keiner die Lüchte gehalten hat, also keiner weiß es, also wurde auch nicht präsentiert, der Banner irgendwo. Aber das war alles so Fußball wie für 15, 20 Jahren. Und ich habe das tatsächlich sehr genossen, dieses
glaube ich.
Scheiß St. Pauli. Also diese ganze Attitüde, uns scheiße zu finden. Und zwar uns scheiße zu finden, weil wir aus Hamburg kommen und nicht aus der Kieler Provinz. Weil wir, weil man uns einfach nicht
anders
versteht. Weil irgendwie die Welt ist bei uns eben ein bisschen komplexer, nicht so einfach gestrickt. Bei uns kriegt Wolfgang Kubicki keine 40% Wählerstimmen, sondern die Linke. So, das ist einfach alles ein bisschen anders.
Olaf Scholz kriegt 40%.
Nicht auf St. Pauli, da kriegt er 11.
Ja. Das stimmt.
Und auch er und er explizit nicht und Andi Grote auch nicht. Und deswegen ist dieser Stadtteil so großartig. Also ich hab das ja irgendwo geblockt. Ich glaube, die Linke und die Grünen könnten mit einer Mehrheit von 65-70% regieren, wenn es in Deutschland St. Paulianische Wahlergebnisse gäbe.
Ja, es ist halt das Widerspenstige, das Widerborstige. Und ich glaube, das gilt es dann eben auch zu pflegen oder immer wieder neu zu erneuern und sicher gewonnene Punkte zu hinterfragen, wieder neu aufzubauen.
Ja, aber sich auch zu fragen, was ist denn heutzutage noch wieder borstig? Also ganz ehrlich, 187 nehme ich so total als wieder borstig wahr, weil ich auch alt genug bin, dass die bei mir einfach Dinge auslösen, wo ich denke, Alter, was sind das für Heidis? auf der anderen Seite stehen die bei uns in der Kurve, die leben im Stadtteil und müssten eigentlich, wenn wir nämlich sozusagen jetzt wieder auf die Merkmale von St. Pauli kommen, wo wir eigentlich mal herkommen, die müssten eigentlich einen Raum finden, wo sie deutlich mehr Resonanz im Verein erzeugen.
Ich glaube, das wollen sie gar nicht.
Was?
Ich glaube, das wollen sie gar nicht.
Meinst du wirklich nicht?
Nee.
Ich glaube, sie werden nicht gelassen. Also, da wird gesagt, ich meine, auch vollkommen zu Recht gesagt, Alter, hört euch mal eure Texte an. Das passt jetzt nicht so richtig zu unserer Ausrichtung, aber da hört die Auseinandersetzung aber eigentlich auch schon auf. Ne? Also man sagt jetzt nicht, wir versuchen jetzt mal einen Raum zu schaffen, in dem ihr das ausleben könnt.
Also da kommt keiner und sagt, das war jetzt nicht so gut, was ihr gerade gemacht habt, macht das mal nicht nochmal, so wie bei der DFS, oder?
Sondern er sagt, ihr seid scheiße, weil ihr seid raus.
Ja.
Und weil sie sowieso gewohnt sind, in dieser Gesellschaft gehört zu hören, ihr seid scheiße, ihr seid raus, sagen sie, oh, guck mal, das kann ich irgendwo her, das Schema. Und machen vielleicht einen Rap drüber und ziehen sich zurück. Oder ziehen sich sozusagen in ihrer Form zurück, nämlich aggressiv irgendwo anders hin. Also ich meine, er war ja auch mal 17 oder 19, ich weiß ja, wie das geht. Mit viel Testosteron und Straßenkampferfahrung.
Hast du dich damals in Osterbaborn gewagt?
Ja, das war eigentlich total piesig da. Da gab es so einen See, vor dem Osterbaborn gibt es so einen See, das ist eigentlich ist das viel schöner, als man so landläufig denkt. Mhm. Ich bin auch mit dem Fahrrad längs gefahren, ich kannte auch viele Leute, die da wohnen. Die gefährliche Straße war der Restkamp. da waren die harten Jungs. Mhm. Aber das ist also kein
Problem. Aber du bist nicht vom Fahrrad geholt worden.
Nee, nicht vom Fahrrad geholt worden.
Im Restkampf.
Das Problem hatte ich eigentlich immer nur im Knips. Am Landloptiker Bahnhof. Mit betrunkenen Boxern vom Kiez. Aber da war eigentlich auch egal, ob ich das war. Ich stand nur einfach im Weg. Dann hat man sich zurückgezogen. Hat ganz kurz überlegt.
Nee, das kannst du nicht.
Wehre ich mich jetzt? Und dann haben wir gesagt, nee, bin ich lieber eine Sekunde feige und nehme die Beine in die Hand und alles gut. Aber das hat ja auch nichts mit St. Pauli zu tun. Das ist ja einfach nur
ja, das kann die
Erfahrung. Ne? Ja, jetzt haben wir
doch tatsächlich.
Hat jemand jetzt eine Kerze dafür den ersten Advent?
Ist so
besinnlich hier.
Nee. Sind wir dir zu besinnlich?
Ja, draußen ist schon hier das Wetter tobt.
Ach so, ich dachte, wir müssen mehr toben, damit wir dir unbequemer daherkommen.
Sozusagen. Nein, ist vollkommen in Ordnung.
Wir können noch eine Platte auflegen und dann freuen wir uns auf die JHV.
Was für eine Platte willst du? Ja, die JHV. Wann ist sie jetzt? Am Donnerstag?
Nächsten Donnerstag.
Um? 19 Uhr?
Ich glaube, Einlass ist 18 Uhr. Ne?
Einlass 18 Uhr.
Man achtet bitte auf die Slipknots.
Die Schlippmats.
FC St. Pauli.
FC St. Pauli Schlippmats.
Da freue ich mich jetzt schon den ganzen Abend drauf. Gekauft.
Die gibt es im Fanshop?
Ja, natürlich. Oder gab es denn das mal? Jetzt weiß ich es tatsächlich.
Plattenschone heißen die auf Deutsch, ne?
Genau.
Wir verlosen deshalb an alle Zuhörer ein Original Schlippmats.
Ich ziehe jetzt mal irgendeine Platte raus. Ah,
das ist aber das Herzallerliebste.
Eine Platte rausgezogen, Lotterie. Ich stelle die Maxi-Single auf 45 an und guck mal, was so passiert. Mit der Musik. Als Outro sozusagen.
Ja, dann sagen wir mit den alten Löwenzahn-Manier, jetzt könnt ihr abschalten, jetzt kommt nichts mehr.
Außer Rick James.
Sweet and Sexy. Ausgezeichnet. Den hätte ich auch gerne am Millantor. Mehr von solchen Leuten. Geile Musik.
Overseas and Pauli Podcast.